Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Dr. Helmut Kleinwächter. So, lieber Herr Kleinwächter, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren NeoCast mit Ihrer Expertise zu bereichern. Sie werden unseren Hörern heute ein Update zu dem Thema Diabetes in der Schwangerschaft geben, aber zunächst einmal zu Ihrer Person. Herr Dr. Helmut Kleinwächter, Facharzt für Innere Medizin und, wenn ich es richtig gesehen habe, seit 1993 niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis mit dem Schwerpunkt Diabetes. Sie beschäftigen sich schon seit Ihrer Promotion zu Insulinpumpen mit dem Thema Diabetes und haben sich insbesondere auf den Gestationsdiabetes spezialisiert. Und Sie haben auch einen Schwangerschaftsratgeber für die Diabetikerinnen herausgegeben. Und damit war eigentlich die Einladung zum Podcast perfekt. Also ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Und was habe ich vergessen bei der Begrüßung?
Ja, lieber Herr Rüdiger, hallo erstmal und guten Abend. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Also ich denke, Sie haben nichts vergessen. Das Einzige, was ich sagen würde, wir haben ja auch gemeinsame Aktivitäten. Ich bin seit 6 Jahren nicht mehr in der Patientenversorgung tätig und für die Auswertung der Daten aus unserer Schwerpunktpraxis noch wissenschaftlich tätig und seit 3 Jahren nun im Kronos-Netzwerk, in dem Sie ja auch beteiligt sind, um infizierte Schwangere mit SARS-CoV-2 näher zu untersuchen. Und da beschäftige ich mich mit den Diabetesfällen.
Ja, das war eigentlich der erste Kontaktpunkt, aber ich fand es sehr spannend, weil dieses Thema Diabetes und Schwangerschaft ja nicht nur für die Schwangerenbetreuung von Relevanz ist, sondern eben auch für die Neugeborenen, und das wollen wir heute mal versuchen, so ein bisschen abzudecken, diese Thematik. Meistens starten wir unseren NeoCast mit einem kleinen Rückblick. Und können Sie unseren Zuhörern und den Zuhörerinnen kurz schildern, wie die Situation so vor 20, 30 Jahren aussah und was sich seitdem getan hat?
Also ich spreche ja heute über einen Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes und auch den Gestationsdiabetes. Und da würde ich vielleicht den Rückblick etwas länger machen. Wir haben ja im letzten Jahr, also 2022, 100 Jahre Insulintherapie gehabt. Davor, muss man sagen, war jemand, der mit Typ-1-Diabetes erkrankt war, im Grunde dem Tode geweiht. Also nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten ist er unter erbärmlichen Verhältnissen gestorben, einfach bevor es Insulin gab. Es gab zu der Zeit zwar einzelne Fälle von Frauen, die schwanger wurden, aber meistens endete das mit einem Abort oder Totgeburt oder auch Tod von Mutter und Kind. Das waren sehr seltene Ereignisse. Mhm. Und durch die Insulinbehandlung hat sich das natürlich gravierend gewandelt. Wir haben dann durch den Kinderarzt Professor Stolte in Breslau noch vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass man mit einer bedarfsgerechten Insulintherapie bei freier Kost, also intensivierte Insulintherapie, wenn man will, eigentlich eine gute Einstellung umsetzen konnte. Aber man hat das dann mit Einführung der langwirksamen Insuline wieder verlassen. Und eine weitere Wegmarke war eigentlich vor etwa 40 Jahren, um 1980 rum. Da sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Die Selbstkontrolle der kapillären Blutzuckerwerte durch die Frauen selbst, die Einführung des HbA1c als Qualitätsmarker für die Diabeteseinstellung ist gekommen und die Insulinpumpentherapie wurde eingeführt, mit der ich mich ja auch intensiv beschäftigt habe und abgeleitet daraus eben die intensivierte Insulintherapie.
Darf ich kurz dazwischen fragen nochmal? Mir war das gar nicht bewusst, vor 100 Jahren Insulin schon eingeführt. Das heißt, war schon in die Praxis richtig eingeführt? Ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung.
Ja, es war also am 11. Januar 1922 wurde ein 14-jähriger Leonard Thompson, hieß der, in Toronto im Kinderkrankenhaus erstmalig mit Insulin behandelt. Und das war im Grunde genommen der Beginn der Insulinsubstitution. Bei Insulinmangel werden 1921, also ein Jahr zuvor, hatten ja Banting und Best durch Experimente mit Beaglehunden in Toronto auch das Insulin extrahieren können mit Hilfe eines Biochemikers und dann zur Anwendung gebracht. Also Wenn man sich das heute durchliest, würde man sagen, so schnell würde heute niemals durch Regulationsbehörden ein Medikament zur Einführung kommen. Also das muss man ganz klar sagen. Ja. Und das war lebensrettend damals einfach.
Und das war damals noch ein kurzwirksames und das ist dann später weiterentwickelt worden zum langwirksamen, ja?
Genau. Mitte der 30er Jahre hat Hans Christian Hagedorn in Dänemark, die Dänen waren ja sehr aktiv in der Insulinherstellung, auch seit der Entdeckung, und der hat dann die NPH-Insuline, das steht ja auch für Neutralprotamin Hagedorn. Hagedorn hat aus Lachs-Sperma Protamin isoliert und damit konnte man ein Verzögerungsprinzip, also Insulin hat sich an Protamin angelagert und dann hatte man 12 Stunden wirksame Insuline. Und man hat dann in Deutschland allerdings durch Weiterentwicklung von Höchst damals, von mittellang wirksamen und langwirksamen Insulinen gedacht, dass man ein- oder zweimal am Tag injiziert. Das war ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg Rinderinsulin im Prinzip. Und man hat dann, weil man gesehen hat, dass die Einstellung damit nicht so gut gelangt, eine sehr regulative Ernährungstherapie umgesetzt. Also die, ja, ich möchte mal sagen, aus heutiger Sicht die Menschen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg regelrecht gequält hat.
Ja, ja, okay. Und dann war so der nächste Meilenstein, das habe ich ja ins C, ja.
Ja, das habe ich in meiner Assistentenzeit noch erlebt. Vorher hatte man ja nur die Blutzuckerkontrolle. Die wurde auch nicht auf Station gemacht, sondern die Laborassistentin kam morgens dann zum Mittag. Das war ungefähr eine Stunde vom Mittagessen und dann zum Abendessen. Das war eine Stunde vorm Abendessen, weil sie Feierabend hatten. Und aus diesem Drei-Punkt-Profil hat man dann die Einstellung versucht hinzubekommen. Aber es klappte natürlich nicht so gut. Und mit der Selbstkontrolle und der Verlagerung der Messung auch auf die Station selber hat man dann ein sehr genaueres Bild bekommen. Und wir waren ja froh, dass dann Anfang der 80er Jahre auch aus der Insulinpumpenerkenntnis, man hat im Grunde genommen gesagt, die intensivierte Insulintherapie ist eigentlich die Insulinpumpentherapie für die breite Masse. Und das war auch so. Und das ist ja auch heute noch so.
Okay.
Ja, ansonsten würde man sagen, in den letzten 20 Jahren hat man dann die Gewebezuckermessung hinzubekommen durch die Sensoren. Das ist also ein weiterer Schritt, der ja im minütlichen Abstand heutzutage Gewebezuckermessung direkt aufs Smartphone oder auch auf das Pumpendisplay überträgt. Und was man sonst zum präexistenten Diabetes eben ergänzen müsste, ist der Typ-2-Diabetes. Wir schätzen, dass heute etwa von den schwangeren Frauen je die Hälfte Typ 1 und Typ 2 Diabetes hat. Da war es aber so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Typ-2-Diabetes eigentlich unbekannt war. Und erst mit dem wachsenden Wohlstand in der Nachkriegsgesellschaft, mit Ersatz der körperlichen Arbeit durch technische Hilfsmittel und so weiter, weniger Bewegung und überkalorischen Essen, kann man sagen, sind die Leute zunehmend dicker geworden, bis sie auch adipös wurden. Und dadurch entstand dann Typ-2-Diabetes als Volkskrankheit, was ja heute etwa 8-9% der deutschen Bevölkerung erfasst. Und wir haben dann bei den Schwangeren gesehen, dadurch, dass eben Adipositas auch in zunehmend jüngere Altersgruppen, also im reproduktiven Alter, auftrat, kamen auch zunehmend mehr Frauen mit Typ-2-Diabetes in der Schwangerschaft zu uns.
Mhm. Und würden Sie sagen, dass es einen Unterschied macht zwischen Typ 1 und Typ 2, also für die Schwangerschaft und für die Neugeborenen? Gibt es da Untersuchungen?
Ja, da gibt es Untersuchungen. Also was wir heute sicher wissen, ist, dass die Komplikationsraten bezogen auch auf die Neugeborenen bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes identisch sind. Okay. Problem ist nur, dass bei Typ 2 Diabetes eben wir einen hohen Anteil von Migrantinnen haben oder auch von Frauen aus sozial prekären Situationen. Und die werden nach heutiger Erkenntnis in über 90% ungeplant schwanger. Bei Typ 1 Diabetes sind das mehr als 40%. Sodass wir sie erst in die Betreuung bekommen, wenn eigentlich die Organogenese abgeschlossen ist.
Okay. Und wenn man das jetzt weiter sich anguckt, für die, das ist sicherlich der eine Aspekt, ganz wichtig, die Organogenese, also frühzeitige Betreuung. Und dann im Verlaufe der Schwangerschaft ist ja immer das Entscheidende, wie sozusagen der Zucker eingestellt ist. Und da hängt ja eher nicht von den einzelnen Werten ab, sondern wirklich von über den Verlauf, ne?
Ja, und auch das ist ganz erstaunlich. Sagen wir mal so, die Rate an Komplikationen für Mütter und Neugeborene sind bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes in etwa vergleichbar. Also was neonatale Hypoglykämien angeht, Neugeborenen, Ikterus oder auch Makrosomien. Aber was uns Sorge bereitet, die perinatale Mortalität ist bei Typ 2 Diabetes höher als beim Typ 1 Diabetes, etwa fünffach höher als in der Hintergrundpopulation, bei Typ 1 Diabetes etwa dreifach. Und das hat sich, da gibt es eine große bayerische Untersuchung, eine Populationsstudie, beim Typ-1-Diabetes auch von 2001 etwa bis 2016 ist das untersucht worden, nicht geändert. Das heißt also, wir haben auch nach wie vor eben diese doch erhöhte perinatale Mortalität.
Und wie ist die zu erklären?
Ja, das weiß man eben gar nicht so genau, weil auch wenn man den Stoffwechsel zwar optimal einstellt, kann das nicht völlig normalisiert werden. Das Problem ist nur dabei, dass wir nur, sagen wir mal, am Beginn der Schwangerschaft, wenn man als Ziel der Einstellung einen HbA1c von unter 6,5% anstrebt, um den Zeitpunkt der Konzeption herum, ist es so, dass das in etwa rund 45% der Frauen mit Typ 1 Diabetes, aber nur in etwa 22% der Frauen mit Typ 2 Diabetes erreicht wird. Und was wir heute ziemlich genau wissen, ist eigentlich, dass der Verlauf, also die Komplikationsrate während der Schwangerschaft, als auch das Outcome, also für Mutter und Kind, abhängig ist in erster Linie von der präkonzeptionellen Einstellung und auch der perikonzeptionellen Einstellung. Man kann da im Grunde genommen das dann prognostizieren. Und das einzig Positive, würde ich mal sagen, ist, das wissen wir von sowohl vom Typ 1 und Typ 2 Diabetes, die ja in der Mehrzahl der Fälle noch ungünstig mit dem HbA1c in die Schwangerschaft hineingehen, dass wenn man nach der 20. Schwangerschaftswoche noch einen Wert unter 6,5% erreicht, dann kann man noch doch signifikant, also statistisch signifikant, die LGA-Rate und auch die Frühgeburtenrate reduzieren. Also das lohnt sich auch bei ungünstigen Startbedingungen noch alles zu versuchen. Das lohnt sich.
Und jetzt entwickeln ja einige Frauen also den schwangerschaftsassoziierten Diabetes, also haben sozusagen Glukoseintoleranz. Wie wirkt sich das aus?
Ja, beim Gestationsdiabetes haben wir, da könnte man jetzt kurz zurückblicken, ist etwa zwischen 1950 und 1960 haben amerikanische Forscher Glukosetoleranztests bei Schwangeren durchgeführt und dann schlicht und einfach am Anfang festgestellt, dass die Frauen die zweifache Standardabweichung nach ihren Durchschnittswerten da überschritten, also einen üblichen oberen Laborstandard überschritten haben, dass die ein erhöhtes Risiko haben, später einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das war so die Erkenntnis. Aber damit hat man sich natürlich nicht zufrieden gegeben, weil es war ja die Frage, inwieweit eine Hyperglykämie, die aber nicht manifestes Diabetesniveau erreicht, Auswirkungen hat auch auf das Neugeborene. Und das wurde dann durch die Assoziationsstudie, möchte ich mal sagen, die HAPO-Studie, die 2008 veröffentlicht wurde, an über 23.000 Schwangerschaften dann belegt. Man hat aber, möchte ich mal sagen, eine Überraschung dabei erlebt, nämlich dahingehend, dass die Assoziation zum Beispiel zwischen Blutglukosehöhe im Glukosetoleranztest und neonataler Hypoglykämie oder auch fetalem Hyperinsulinismus, LGA, Sektorrate, das war linear korreliert, also für jeden der drei Werte, den man gemessen hat, und man hatte keinen Flexpunkt, wo man sagen konnte, ab diesem Wert steigt das Risiko an, so wie man Diabetes diagnostiziert. Da steigt ja das Risiko plötzlich an, bei 126 nüchtern zum Beispiel oder einem HbA1c von 6,5, da weiß man, wer das erreicht, der hat ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Retinopathie zu bekommen. Und das war eben beim Gestationsdiabetes nicht der Fall. Und dann musste sich eine Expertengruppe, das ist die ARD-PSG-Gruppe, das sind die nationalen Arbeitsgruppen, wissenschaftlichen Arbeitsgruppen für Diabetes und Schwangerschaft, die haben sich zusammengesetzt und dann, wie soll man sagen, eine Expertenlösung gefunden. Und wir haben dann aus den Mittelwerten der HAPO-Studie, haben sie die 1,75-fache Odds-Ratio genommen, bezogen auf die klinisch relevanten Endpunkte. Und dabei sind dann die Werte rausgekommen, die wir auch heute in Deutschland seit 2012 verwenden.
Sehr spannend. Ich habe mich immer gefragt, wie man überhaupt darauf gekommen ist, diese Glukosetoleranztest in der Schwangerschaft zu machen. Aber das war wirklich, um den künftigen Diabetes vorauszusagen in den 50er Jahren, ja?
So war das und auch heute, genau. Und heute ist es tatsächlich auch noch so, dass man funktionell sagen kann, dass eigentlich diese Glukosetoleranzstörung in der Schwangerschaft, die wir als Gestationsdiabetes ja klassifizieren, dass die einen Prädiabetes darstellt. In den letzten Jahren haben wir dann aber gelernt und viele denken, Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes sind immer insulinresistent. Das stimmt in gewisser Weise, aber nicht durchgehend, nur 50, man hat da genaue Untersuchungen gemacht, 50% sind, möchte ich mal sagen, lupenrein insulinresistent, aber 30% etwa haben eine gestörte Beta-Zellfunktion, das heißt also, die Insulinausschüttung ist nicht ausreichend nach Glukoseanstieg, nach den Mahlzeiten, und 18% haben von beiden pathophysiologischen Prinzipien, liegen da zugrunde, kann man sagen. Also will sagen, die Schiene Gestationsdiabetes ist gleich Insulinresistenz, das stimmt so nicht. Das stimmt für viele, die stark übergewichtig oder adipös sind, aber wir haben ja auch viele schlanke Frauen mit Gestationsdiabetes.
Und wie ist es andersrum? Wir haben jetzt oft, oder nicht oftmals, wir haben hin und wieder Kinder, die sind deutlich hypertroph, wo man schon vom Anblick denkt, das ist sicherlich irgendwie ein Gestations- oder ein Diabetes oder so, der dahinter steckt, aber der Glukosetoleranztest war unauffällig.
Naja, also dazu muss man sagen, dass der wahrscheinliche Faktor, der da eine Rolle spielt, ist die Adipositas ohne Glukosetoleranzstörung. Okay. Es hat ja vor wenigen Wochen eine Arbeit zur Adipositas und Schwangerschaft gegeben, New England Journal. Und da ist nochmal klar herausgearbeitet worden, dass die mit steigendem BMI der Mutter auch die LGA-Rate steigt. Und die meisten LGA-Kinder haben nicht als Grundlage für ihren Befund einen Gestationsdiabetes der Mutter. Einige ja, aber nicht alle.
Okay.
Das Besondere beim LGA-Status ist ja auch die Disproportionalität. Also wir wissen ja, dass der fetale Hyperinsulinismus die Makrosomie oder die fetale Wachstumsakzeleration nicht symmetrisch gestaltet, sondern der Stamm, die Schulterregion und so weiter, die wachsen stärker, die Bauchorgane wachsen stärker durch den Insulinismus, während ja das Knochensystem, also Kopf, Extremitäten und so weiter auf den Hyperinsulinismus nicht reagieren.
Okay. Jetzt habe ich in meiner Anfangszeit doch sehr viele Kinder noch erlebt, die so eine klassische diabetische Fetopathie hatten, also die Myokardhypertrophie, sieht man ja heutzutage kaum noch, Hypokalzämien und wirklich diese ganz klassischen Bilder. Was hat sich da so in 90er Jahre geändert im Management der Schwangeren?
Naja, ich denke, das ist eine Erfolgsgeschichte sämtlicher intensivierten Insulintherapien, aber auch der professionellen Behandlung im Team, dass jetzt Geburtsmediziner, Diabetologen und nachher natürlich auch Neonatologen immer zusammengearbeitet haben, wobei ich das vielleicht jetzt heute auch einfach mal erwähnen kann, dass mir immer fehlte, dass man bei der Vorstellung der Schwangeren in der Entbindungsklinik nicht auch zum Beispiel bei ungünstig verlaufenden Fällen von vornherein den Neonatologen informiert hat. In der Regel war das so, wenn dann nach der Geburt sozusagen ja Probleme auftraten, dann wurde er eiligen Schritts herangerufen. Aber es wäre besser gewesen, man hätte den Neonatologen eben auch schon vor der Geburt informiert.
Da sprechen Sie mir aus dem Herzen, ja. Also bei uns klappt es natürlich alles ganz gut, aber es gibt auch Ausnahmen, ja. Und wenn Sie jetzt so diese Betreuung der Schwangeren sich angucken, so in den letzten 20, 30 Jahren, haben Sie da auch irgendwas, wo Sie sagen, ja, das lief nicht ganz so optimal, das war so eine falsche Richtung, in die wir da gegangen sind und daraus kann ich was lernen?
Ja, also wir haben die Neigung, also vielleicht ist das auch für deutsche Ärzte typisch, dass wir immer denken, was modern und neu ist, ist besser. Und das propagieren wir dann auch und versuchen das den Patienten klarzumachen, dass sie Pumpen nehmen müssen, dass sie CGM-Systeme nehmen müssen. Und da haben wir doch einiges gelernt. Also zum Beispiel ist es bei den Insulinpumpen so, dass wir heute wissen, dass bezüglich des Ausgangs der Schwangerschaft für Mutter und Kind die Insulinpumpe der intensivierten Insulintherapie nicht überlegen ist. Und das ist eine Cochrane-Analyse, die ist da ziemlich eindeutig. Und zum anderen ist es so, das wissen wir auch aus Studien, die in Berlin gemacht worden sind von Frau Schäfer-Graf und Mitarbeitern, dass man eine Schwangere, die jetzt schwanger zur Erstbetreuung kommt, dann möglichst nicht auf eine Insulinpumpe einstellt, sondern die intensivierte Insulintherapie optimiert. Also will mal sagen, ist es nicht günstig, wenn man die technische Aufrüstung mit nach Eintritt der Schwangerschaft beginnt. Das sollte vorher passieren. Wir sagen heute, die Frauen können sich aussuchen, ob sie eine Pumpe wollen. Und wenn sie das wollen, sollte man das etwa 3 Monate vor der geplanten Konzeption mit einer begleitenden Schulung einleiten, damit sie sich an ihren neuen Freund, den sie ja damit sich rumtragen muss, auch gewöhnt.
Mhm. Was ist das Problem dabei? Oder warum?
Also es ist, wenn man in der Schwangerschaft damit beginnt, ist es schlicht und einfach eine Überforderung. Jedes technische System führt zu Störungen. Dann muss man also wieder das Betreuerteam anrufen. In Schleswig-Holstein zum Beispiel sind die Diabetes-Schwerpunktpraxen verpflichtet, per Smartphone auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar zu sein für diese Patienten.
Echt?
Aber ich weiß auch, wenn ich das jetzt bundesweit betrachte, das klappt nicht immer. Also auch bei uns natürlich. Kann es mal sein, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, aber wenn eine Patientin jetzt kontinuierlich steigt, weil vielleicht unbemerkt der Katheter aus der Haut rausgerutscht ist, gar kein Insulin abgegeben wird, dann muss man natürlich einen Ansprechpartner haben, auch nachts um 2. Also ich würde mal sagen, die Betreuung hat sich intensiviert, die Schulung ist besser geworden, ist strukturierter geworden. Und die Eigenverantwortung, also die kurzfristigen Insulindosisanpassungen, die ja ständig gemacht werden müssen in der Schwangerschaft beim Typ-1-Diabetes, kommt es ja anfangs zu gehäuften Hypoglykämien in der Frühschwangerschaft. Später steigt der Insulinbedarf von 50-100% an. Das sollte möglichst durch eine gut geschulte Patientin selber auch angepasst werden können. Und nicht immer bei jeder Insulindosisänderung wird dann das Team angerufen. Das ist gar nicht notwendig. Und beim Typ-2-Diabetes ist es sogar so, die werden ja auch möglichst alle auf Insulin eingestellt, da kann der Insulinbedarf um 300% steigen, weil die einfach insulinresistenter sind. Und wir haben auch Fälle gehabt, wo das dann auf 400-500 Einheiten ging und man sich dann überlegen musste, wie geht man jetzt damit um, auch mit den Mengen Insulin, die gespritzt werden müssen.
Ja, okay. Und also am Beginn der Schwangerschaft eher Hypoglykämien und dann also bei Typ 1 und dann im weiteren Verlauf eher Insulinresistenz oder mehr Bedarf an Insulin durch die Schwangerschaft, ja?
Ja, man kann ja sagen, dass die schwangerschaftsspezifische oder physiologische Insulinresistenz dazu dient, dass die Organsysteme im Grunde genommen so umgestellt werden, dass eine optimale Versorgung des Fetus möglich ist. Das ist ja normal. Aber bei gesunden Schwangeren, das weiß man, steigt der Insulinbedarf und der wird im Grunde genommen dann nachgeliefert bei einer gesunden Frau um das 3- bis 5-fache gegen Ende der Schwangerschaft an. Und das muss natürlich dann beim Typ 1 Diabetes entsprechend nachgespritzt werden. Und am Anfang in der Tat, da werden sie auch entsprechend geschult, spielt in den ersten Wochen, spielen gehäufte Hypoglykämien eine Rolle, wobei uns natürlich Hypoglykämien mit der Notwendigkeit von Fremdhilfe besonders am Herzen liegen. Und dazu muss man eben wissen, dass ein Problem ist, wenn man eine sehr niedrige, gute Einstellung anstrebt, dann wird allein durch die gute Einstellung das adrenerge Warnsystem, was ja körperliche Symptome macht, wie Schwitzen, Herzklopfen und andere Dinge mehr, das wird weggefiltert. Das heißt, wir kommen zu einer funktionellen Fehlwahrnehmung der körperlichen Signale und darauf müssen die Patientinnen auch vorbereitet sein. Und es gehört auch dazu, dass der Partner, ist das in der Regel, auch nochmal geschult und angeleitet wird, das Gegenhormon Glucagon, heute auch mehr in der nasalen Anwendung. Früher haben wir das immer mit so einer Notfallspritze IM oder subkutan gegeben, dass er da angeleitet wird und dann auch helfen kann, sofort helfen kann. Die gute Nachricht ist allerdings, offenbar schaden auch schwere Hypoglykämien dem Fetus nicht. Aber man muss sagen, dazu gibt es keine Langzeitanalysen, wie jetzt Hypoglykämie exponierte Feten sich auf Dauer da entwickeln. Das wissen wir nicht.
Hm. Das wird ja auch bei den Neugeborenen sehr heftig diskutiert. Was sind gerade nach der Geburt tolerierbare Hypoglykämien? Also jetzt unabhängig vom Diabetes der Mutter, aber welche Hypoglykämien werden toleriert? Wie häufig muss man die kontrollieren bei Risikogruppen? Und was können die ab? Das ist ja manchmal erstaunlich, was man sieht, welche Hypoglykämien, also auch die Neugeborenen, durchaus gut tolerieren, ohne dass man es natürlich möchte. Mhm. Wenn man jetzt diese Entwicklung sich anguckt, Sie hatten ja gesagt, so 50er, 60er Jahren war ja insbesondere die Ernährung auch im Mittelpunkt stehen. Also sozusagen, das ist ja immer so eine zweigleisige Geschichte, Insulinspritzen, Ernährung, ist jetzt durch diese Insulinpumpen und das automatische Messen der Aspekt der Ernährung weniger geworden?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also das, man hat das wirklich gedacht und das ist auch so propagiert worden dahingehend, dass man speziell beim Typ 1 Diabetes gesagt hat, du kannst eigentlich essen, was du willst. Du brauchst nur das richtige Insulin und die richtige Insulinmenge dann, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst. Aber wir haben heute ein Problem. Etwa 25% der Frauen mit Typ 1 Diabetes, das hätte ich also nie gedacht, dass das kommt, sind adipös. Daraus kann man indirekt nun wieder schließen, dass offenbar die jederzeitige Möglichkeit, ich kenne mich an Schulungen, wo man den Leuten beigebracht hat, wie sie bei einem Vier-Gänge-Menü im Restaurant dann zu jedem Gang eben entsprechend Insulin spritzen. Okay. Aber wenn man das auf die Lebensweise, den Lebensstil überträgt, ist es offenbar so, dass sich die Leute eben mit Insulin selber dick gemacht haben. Und wir haben heute Daten aus CGM-Studien, die zeigen, dass eine Assoziation besteht nach der 12. Schwangerschaftswoche zwischen der Höhe der postprandialen Werte und dem LGA-Status. Und daraus kann man schließen, dass wir gut beraten sind, wenn wir heute Schwangere in der exakten KE-Bemessung nochmal wieder schulen und ihnen klar machen, dass sie einfach wissen müssen, was sie auf dem Teller haben und dafür dann auch die richtige Insulinmenge spritzen. Das ist also sehr, sehr wichtig geworden, gerade in den letzten Jahren. Erfreulich vielleicht, also es gibt heute Apps, heute wird ja alles mit Apps gemacht. Es gibt heute Apps, wo die Leute einen Teller fotografieren können und dann sagt ihnen die App, wie viel Kohlenhydrateinheiten da drin sind. Also es ist schon faszinierend, was da heute.
Ja. Das ist interessant, ja. Okay, also wenn Sie jetzt mal für die Zuhörerinnen mal zusammenfassen, wie ist die optimale Betreuung in der Schwangerschaft heute mit Diabetes?
Also wenn wir Typ 1 und Typ 2 Diabetes nehmen, wäre das Optimale erstens eine effektive Kontrazeption zu haben, die so lange angewendet wird in Absprache mit der frauenärztlichen Praxis, bis die erforderlichen Ziele für den Eintritt einer Konzeption also erreicht sind. In erster Linie HbA1c unter 6,5%. Dann Folsäure-Supplementierung. Wir empfehlen heute 800 Mikrogramm mindestens 2 Monate vor der Konzeption. Die Briten zum Beispiel, NICE, empfehlen 5 Milligramm, weil das Entscheidende bei dieser Frage ist eben die Aufsättigung in den Erythrozyten. Und da gibt es eine deutsche Studie dazu, die zeigt, dass mit 800 Mikrogramm für 8 Wochen in 85% die Erythrozytenkonzentration an Folsäure auch erreicht wird. Und diese Konzentration ist wieder assoziiert mit dem geringsten Risiko an Neuralrohrdefekten. Das ist so der eine Punkt. Bei Typ 2 Diabetes kommt hinzu die Polymedikation. Wir haben ungefähr 10% der Frauen mit Typ 2 Diabetes und Schwangerschaft nehmen Medikamente ein, Lipidsenker, Hochdruckmittel, auch manchmal ASS und diese Dinge. Immerhin um die 5% auch beim Typ 1 Diabetes nimmt Medikamente ein. Und die müssen natürlich auch schon vor der Schwangerschaft geprüft werden auf ihre möglichen teratogenen oder auch phytotoxischen Eigenschaften. Herausheben möchte ich da, weil sehr viele Diabetespatienten ja gewinnbringend damit eingestellt werden, also nephroprotektiv mit ACE-Hämmern und AT1-Rezeptoren-Agonisten, also Sartanen. Und die sind sehr stark phytotoxisch und sollten schon vor der Schwangerschaft getauscht werden. Also wir sagen immer, das Hochdruckmittel der Wahl für die Schwangeren ist nach wie vor Alpha-Methyl-Dopa. Also das sind so die wichtigsten Aspekte. Es gibt einen lernpsychologischen Aspekt. Wer eine Schulung, die geht ja über 24 mal 45 Minuten bei Typ 1 Diabetes, auch Typ 2 Diabetes für die intensivierte Insulintherapie. Und nach 3 Jahren wird im Mittel von den Frauen 50% des Stoffes nicht mehr gewusst oder falsch erinnert oder falsch weitererzählt, sodass man sagen kann, wer 3 Jahre oder länger mit der Schulung zurückliegt, dem sollte auch nochmal oder diesen Frauen sollte nochmal eine komplette Schulung zur Vorbereitung auf die Schwangerschaft angeboten werden.
Okay, ein wichtiger Aspekt, ja. Das hat man auch häufig nicht so im Fokus, ne? Dass man sich ja auch, man wird schwanger und dann macht man sich Gedanken, aber dass es durchaus notwendig ist, sich vorher da Gedanken zu machen, um verschiedene Sachen vorzubeugen. Ja. Wenn man in der Schwangerschaft auffällt und ist ja dann häufig die Angst groß, ich habe jetzt einen auffälligen Glukosetoleranztest, was kann man denn machen?
Ja, wenn man einen auffälligen Toleranztest hat, dann sehen ja die Mutterschaftsrichtlinien vor, dass dann, wenn ein Gestationsdiabetes diagnostiziert wird, das findet heute fast immer in den frauenärztlichen Praxen statt, aber dann ist eine diabetologische Mitbetreuung angezeigt. Und dazu muss man sagen, es ist ein eingespieltes Team in den Diabetes-Schwerpunktpraxen, wo man am Vorstellungstag schon die Blutzuckermessung zeigt, ein aufklärendes Gespräch hat. Wir sagen immer eine angstabbauende Atmosphäre, weil das sind ja Frauen, die stellen sich eine natürliche Schwangerschaft vor und werden nun mit so etwas Grausamem wie dem Begriff Diabetes konfrontiert. Und das erzeugt bei vielen doch Ängste, Unsicherheiten und so weiter. Und das muss man natürlich von Anfang an abbauen. Ja, und die gute Nachricht ist beim Gestationsdiabetes, also bei der Glukosetoleranzstörung, dass wir 80-90% der Frauen schlicht und einfach durch Lebensstiländerungen einstellen können. Ein Zeitproblem ist, dass viele Frauen, die wir sehen, die schwanger sind, Unmengen an Softdrinks in sich hineinschütten. Okay. Und Softdrinks sind im Grunde Zuckerkanonen. Und wir haben schon gesehen, dass manche Frauen sofort zielgerecht eingestellt werden konnten, wenn sie ihre 2 Liter Softdrink da am Tag erstmal weggelassen haben.
Okay, ja. Ist ja auch heftig, ja. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Kleinwächter, erstmal soweit. Wenn wir uns jetzt in 5 oder 10 Jahren wieder zu der Thematik austauschen, was können Sie dann hoffentlich berichten oder mit anderen Worten, wohin geht die Entwicklung?
Ja, wohin geht die Entwicklung? Also wir haben ja heute bezüglich der Diabetes-Klassifikation eine Vierteilung, Typ 1, Typ 2 Diabetes, dann die spezifischen Typen, also zum Beispiel verursacht, also monogene Diabetesfälle beispielsweise, die Sie ja auch gut kennen, und eben den Gestationsdiabetes. Und wir haben ja seit einigen Jahren die sogenannte Alquist-Einteilung, die allerdings noch weiter abgesichert werden muss, wo man weiter die Typen nach pathophysiologischen Grundlagen und auch nach dem Aufwand der Therapie klassifiziert. Also es wird in 5 Jahren sicherlich so sein, dass wir eine neue Diabetes-Klassifikation haben, die der Pathophysiologie und der Therapieaufwand mehr gerecht wird. Den zweiten Trend, den man sieht, ist der, dass wir durch zunehmende Vereinfachung der Genanalysen mit Sicherheit in 5 Jahren schon erste Erkenntnisse haben dahingehend, dass man sozusagen einen Satz von Laborwerten machen kann, aus dem man also eine Präzisionsmedizin ableitet dahingehend, dass für individuelle Diabetespatienten auch individuelle Therapiestrategien gefunden werden können. Das ist also sicherlich auch ein Weg, der vor uns liegt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir die vorstellen, diese individuellen Therapieansätze?
Also man würde dann in bestimmten Bereichen Genomanalysen machen, also vereinfachte Genomanalysen, von denen man weiß, dass sie mit gewissen Outcome-Daten assoziiert sind oder mit gewissen Eigenschaften der Menschen. Und daraus kann man durchaus also Medikamentenstrategien entwickeln, Behandlungsstrategien entwickeln. Ich sag mal, ein Beispiel ist durchaus ein Unterschied, ob man jetzt jemanden behandelt, der vorwiegend insulinresistent ist, erkennt man ja an den erhöhten Nüchternwerten vorwiegend, oder jemanden, der jetzt eben eine Beta-Zell-Dysfunktion hat, der eigentlich mit seiner Basalversorgung an Insulin gut klarkommt, aber immer ein Problem hat, genügend Insulin auszuschütten zu den Mahlzeiten. Und das wird man sicherlich in den nächsten Jahren auch weiter differenzieren wollen.
Okay, ich höre schon raus, da gibt's noch viel zu machen. Wenn Sie jetzt ein junger am Anfang Ihrer Karriere stehen würden, was würden Sie empfehlen und sich damit beschäftigen wollen? Was würden Sie empfehlen, in welche Richtung zu gehen?
Ja, also ich glaube, was uns fehlt, dass insbesondere wir in Deutschland, was jetzt in dem Bereich Diabetes und Schwangerschaft angeht, uns darum bemühen, dass wir in multinationalen, multizentrischen Zentren eingebunden werden. Also es gibt immer wieder gute Studien, wo alle beteiligt sind, aber nicht wir Deutschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also das ist manchmal wirklich frustrierend. Und das wäre wünschenswert, dass wir uns da einbinden, um sozusagen im therapeutischen Bereich mit sauberen, randomisierten Studien multizentrisch uns zu beteiligen und dann auch von den Erkenntnissen zu profitieren. Das wäre das eine. Zum anderen ist es so, ich denke mal an die Neonatologie. Ich erinnere mich an Professor Bührer von der Charité, der einmal gesagt hat, mit Glukosestoffwechsel bei Neugeborenen kann man als Neonatologe keinen wissenschaftlichen Blumenpott gewinnen. Ich möchte das so ein bisschen bezweifeln, weil es gibt ja, also da gibt es wenig in der Tat. Und Sie wissen ja, 4 Neonatologen, 5 Definitionen von Hypoglykämie und vor allen Dingen, wo ist die Interventionsgrenze? Soll man verlegen? Wann soll man IV-Glukose geben? Wir haben vor 2 Jahren etwa eine Studie gesehen, wo man direkt in den ersten 2 Lebensstunden bei also gesunden, am Termin geborenen und nicht SGA, nicht LGA Neugeborenen CGM-Messungen gemacht hat und damit zur Physiologie der ersten 4 Tage im Glukosestoffwechsel doch erhebliche Erkenntnisse noch gewinnen konnten. Und ich glaube, man muss einfach mehr verbreiten, dass bei einem unauffälligen Neugeborenen von einer diabetischen Mutter es Nachteile haben kann, wenn ich direkt nach der Geburt und dann nach einer halben Stunde schon eine Blutzuckermessung mache. Also da kann ich ein jahrelanges Lied davon singen, dass dann gerade wenn dieser physiologische Dip kommt, der eine gewisse Zeit braucht, bis sich das Neugeborene adaptiert hat, wenn man da hinein misst, dann misst man zu niedrig und dann gibt es Anlass zur Verlegung und auch manchmal auch zur IV-Glukosetherapie. Und was ich an der Leitlinie für die Versorgung der Neugeborenen gut finde, ist auch, dass man ja auch den Azidose-Status berücksichtigt, dass man eben sagt, die Blutzuckerniedrigkeit, wenn man so will, spielt auch eine Rolle, wenn eine perinatale Azidose vorgelegen hat, dann würde man früher intervenieren. Das sind auch Gesichtspunkte, die wir vor 10 Jahren noch nicht hatten.
Da gibt's viele, viele wirklich kontroverse Diskussionen auch auf den Kongressen. Christoph Führer hat auch einen schönen Vortrag darüber gehalten, wann ist der beste Zeitpunkt, diese Glukose zu messen bei Unauffälligen oder bei Kindern mit diabetischer Mütter, um eben nicht zu viel zu behandeln. Aber eben auch die Angst ist ja immer groß, dass man was übersieht. Ja.
Aber Sie hatten ja vorhin auch schon gesagt, also meine Wahrnehmung jetzt als Erwachsenen-Diabetologe zu dem Thema Schwangerschaft und Diabetes ist auch die, dass offenbar eben diese wiederholten und protrahierten und langanhaltenden Hypoglykämien bei den Neugeborenen, die spielen eine Rolle. Aber wenn man einmal runtersackt und heute werden, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch gemacht wird, mit diesem konzentrierten Glukosegel, bei Risikokindern wird das in die Wangenschleimhaut einmassiert, solche Maßnahmen. Und dann haben wir auch diese Phase mit dem Kolostrum, wo ich nur gelernt habe, also es bringt nichts, aber schadet auch nichts. Und wenn die Frauen das unbedingt wollen, dann können sie das machen. Also wir haben viele Anfragen gehabt, ob man nun vorher schon da die Vormilch abpumpen soll und aufbewahren und dann eben mitbringen. Ja, kann man machen. Also ich würde mal sagen, das ist aus meiner Sicht schadet nichts.
Ja, ist ein spannendes Thema. Das wird eines der nächsten Themen beim Podcast mal sein. Diese frühe Kolostrumgabe, um Hypoglykämien zu vermeiden und so. Spannendes Thema. Aber zum Abschluss von unserem Talk, Herr Kleinwächter, Sie haben natürlich auch eine Publikation mitgebracht zu Ihrem Thema. Was ist da so besonders dran und warum haben Sie die mitgebracht?
Ja, was habe ich mitgebracht? Also ich habe Folgendes untersucht oder Folgendes mitgebracht. Das ist einmal eine Arbeit, eine Meta-Analyse zu den Fragen, welche Auswirkungen hat eigentlich Stillen auf das mütterliche Risiko hinsichtlich der Entwicklung eines Typ-2-Diabetes? Wichtiger Punkt. Und da wissen wir, wenn gestillt wird, also jetzt egal welche Dauer, wird das Diabetesrisiko bis zu einem Zeitpunkt von 25 Jahren nach der Geburt um 27% reduziert. Und sie haben auch Gestationsdiabetes herausgefiltert, da ist das sogar um 34%. Also ich will mal so sagen, gibt ja nichts Einfaches und man braucht keine EU-Zulassung dafür, dass man sozusagen eine professionelle Stillberatung schon während der Schwangerschaft einleitet. Und meine Wahrnehmung ist, dass insbesondere sehr adipöse Frauen mit voluminösen Brüsten, wo das Kind Schwierigkeiten hat, ich sag mal so anzudocken und dann relativ schnell auch manchmal deswegen abgestillt wird, dass die besondere Unterstützung brauchen, motiviert zu werden. Adipöse Frauen stillen kürzer und seltener jetzt mit Diabetes als Frauen, die eben normgewichtig sind. Das ist also ein wichtiger Erkenntnispunkt. Das ist eine super Arbeit eigentlich. Mhm. Dann habe ich mitgebracht, die besten Daten, die wir zum Typ 1 und Typ 2 Diabetes haben und Schwangerschaft, stammen aus England, weil man da an 170 Kliniken jedes Jahr eine Qualitätsanalyse macht. Und Helen Murphy, die ursprünglich in Cambridge tätig war, hat eine 5-Jahres-Analyse da entsprechend publiziert. Und wenn man sich das genau anguckt, sieht man nochmal den ganzen Schrecken, den wir bei der Ausgangslage und bei den mütterlichen und neonatalen Komplikationen haben und an denen sich im Grunde genommen im Moment belegtermaßen noch nicht so sehr viel geändert hat. Aber es ist klar, woran wir arbeiten müssen. Das ist eine super Arbeit. Mhm. Dann beim Gestationsdiabetes habe ich eine Arbeit mitgebracht, also die letzte eigentlich, eine systematische Übersicht, Meta-Analyse. Wir haben in Deutschland gedacht, wir haben ja für die Diagnose vom Gestationsdiabetes zunächst mal einen 50-Gramm-Vortest, den etwa 90% der Frauen machen in Deutschland. Und nur die positiv gescreent werden, bekommen dann den 75-Gramm-Glukosetoleranztest. Das sind etwa 20%. Und ich will mich nicht ausschließen. Wir haben einige Jahre lang gedacht, das ist alles viel zu aufwendig. Wir könnten einseitig die Diagnose machen, also gleich den Glukosetoleranztest. Aber es zeigt sich, wenn man so vorgeht, dann hat man eine Überdiagnostik, die führt zu mehr Pharmakotherapien, zu mehr Belastung der Ressourcen, auch bei den Euren und so weiter, aber es bringt nichts an den Endpunkten. Also LGA-Rate und andere Komplikationen werden nicht verbessert. Und das ist diese Studie von Brady, die ich mitgebracht habe. Dann gibt es eine sehr beachtete Studie, die GEMS-Studie von Caroline Crowther. Da hat man Folgendes gemacht. Da hat man höhere Kriterien, die in Südostasien, Australien, Neuseeland üblich sind, die sogenannten ADIPS-Kriterien. ADIPS ist die australasische Diabetes in Schwangerschaft Forschungsgruppe, die haben diese Kriterien festgelegt, die sind höher als unsere und die hat man mit unseren Kriterien im Grunde genommen verglichen und auch da festgestellt, mehr Insulintherapie, also mehr Pharmakotherapien, die behandeln dort auch mit Metformin, mehr Betreuerressourcen, höhere Prävalenz an Gestationsdiabetes und LGA-Rate als primärer Endpunkt wurde eben nicht verändert, sodass man sagen kann, es ist nach wie vor so, dass man durchaus vielen Frauen einen kompletten UGTT mit einem vernünftigen Vortest auch ersparen kann. Ja, und bei den Neugeborenen, die Studie von Harris, das ist die, die ich gerade schon erwähnte, die GLOW-Studie, da hat man innerhalb von 2 Stunden nach der Geburt den Kindern ein CGM-System drangehängt und das auch mit kapillären Messungen aus der Hacke verglichen. Ist ein Forschungsprogramm gewesen in Neuseeland und da hat man aus meiner Sicht wichtige Erkenntnisse zur Physiologie des Glukoseverlaufes nach der Geburt feststellen können. Mhm. Also ich will mal so zusammenfassend sagen, wir haben gelernt, dass innerhalb von 4 Tagen schrittweise das Niveau erreicht wird, das nachher auch Erwachsene haben.
Die Kollegen aus Australien, die habe ich selber beim Kongress erlebt. Das war eine tolle Präsentation und ich glaube, die Daten sind extrem wichtig, wirklich zu verstehen, was in den ersten Stunden beim Neugeborenen abläuft. Finde ich eine tolle Arbeit. Also insgesamt 5 Arbeiten, die Sie mitgebracht haben, wenn ich richtig gezählt habe. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die werden Sie auch wieder auf der Homepage finden unter www.dskn.org. Dort finden Sie die Links natürlich. So, lieber Herr Kleinwächter, damit sind wir schon am Ende unseres Gespräches. Haben Sie noch einen Tipp für junge Zuhörer, Zuhörerinnen für die berufliche Laufbahn, die Sie denen irgendwie mitgeben möchten?
Ja, das kann man relativ einfach machen. Wir haben ja ein bisschen Nachwuchsprobleme in der Diabetologie, aber wer sich für Diabetologie interessiert, ist gut beraten, weil die Diagnosen nehmen ständig zu. Man kann sich aussuchen, ob man Kinder, Jugendliche betreut oder Erwachsene betreut oder auch ältere Menschen. Überall nimmt es zu. Und wir sind einfach darauf angewiesen, weil die Behandlung ist komplizierter geworden. Also man muss heute sehr viel lernen, wenn man damit neu anfängt, um in dem Tablettenangebot einfach klarzukommen. Und das ist eine Herausforderung. Und wer da seine Leidenschaft dafür entdeckt und auch noch gute Fähigkeiten hat im interpersonellen Kontakt mit den Patienten, also Kommunikation für ihn kein Fremdwort ist, der ist da gut aufgehoben.
Perfekt. Also ich höre auch 100 Jahre nach der Erstanwendung vom Insulin gibt es gute Chancen, da auch sich wissenschaftlich weiter mit zu beschäftigen, klinisch weiter zu beschäftigen und die Notwendigkeit, weil wir werden wahrscheinlich mehr Patienten noch bekommen auf dem Gebiet. Herr Kleinwächter, ich danke Ihnen für das sehr spannende Gespräch. Ich habe ja wieder einiges gelernt und vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen zum Thema Diabetes in der Schwangerschaft mit Dr. Helmut Kleinwächter aus Kiel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.